Wir haben jetzt ein kleines philosophisches Fragezeichen entwickelt. Wir haben darüber gehört, wie es für eine bedingte Seele, die nur bedingte Werkzeuge hat, nicht so ohne weiteres möglich ist, in Dinge, die total transzendental und spirituell sind, hineinzukommen. Wir haben auch darüber gehört, dass unter Umständen sogar große Fehler und große Probleme des Missverständnisses auftreten können. Trotzdem suchen wir natürlich nach einem Weg in die Transzendenz. Wir suchen zu Deutsch gesagt oder anders gesagt nach einem Weg, spirituelle Emotion zu kosten. Wir haben uns zu diesem Seminar zusammengefunden, weil wir wollen durch das Spirituelle echt auch spirituell berührt werden. Wir wollen etwas erfahren im spirituellen Leben. Und ich möchte euch hierzu gerne den Erfahrungsweg von Bhaktivinoda Thakur und eigentlich auch von der Gaudiya Sampradaya vorstellen. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass es für die bedingte Seele durchaus möglich ist, einen Rasa, das heißt eine wirkliche spirituelle Erfahrung von Krishna zu machen. Und zwar dadurch, dass sie sich Krishna durch den Dasya-Weg, den Weg eines Dieners nähert. Und es ist sehr interessant, in einem Pilgerbuch, Navadvip Dham Parikrama, empfiehlt Nityananda Prabhu seinem Pilger Jiva Goswami mit ihm eine Reise durch Navadvip zu machen. Diejenigen, die Pilger von euch sind, verstehen, dass bei einer Pilgerreise es dem Pilger nicht darum geht, Kilometer zurückzulegen, sondern er möchte innerlich eine Strecke Wegs zurücklegen, um Krishna näher zu kommen. Es ist also immer eine innere Reise. Und um Jiva Goswami zu rüsten für diese innere Reise, die ihn letztendlich zum Erleben von Radha und von Gauranga erst und dann Radha und Krishna führt, sagt Nityananda Prabhu, du musst dich dem Herrn Gauranga und Radha und Krishna im Dasya-Ras nähern, in dem Gefühl, ein Diener zu sein. Wenn ihr vielleicht Prabhupada so ein bisschen viele Vorlesungen gehört habt und viele Bücher von ihm gelesen habt, werdet ihr sehen, dass das immer wieder sehr deutlich aus den Büchern hervorkommt. Ich kann mich sehr deutlich in meine eigene Lektüre von Prabhupada und mein Kampf mit diesem Punkt erinnern. Ich war einmal in Altötting auf Sankirtan und wollte nun wirklich nicht mehr Bücher verteilen, weil das für mich hieß, diese deutschen Hobbits zu treffen, einen nach dem anderen, also diese Menschen, mit denen ich keine Beziehung herstellen konnte. So habe ich mich dann zurückgezogen in eine Kirche zur Kontemplation, Meditation und habe dann auch in meinem Programm das Lesen vom Bhagavatam gehabt. Und als ich so das Bhagavatam las, kam es denn so zu diesem Punkt: Jemand, der Fortschritt sucht im spirituellen Leben, muss ein Diener werden. Ein Diener Krishnas, ein Diener der Vaishnavas und sogar ein Diener der Lebewesen. Und ich hatte mich also gerade zurückgezogen. Ich muss auch zugeben, ich habe mich einfach vor lauter Müdigkeit auf die Kirchbank ausgestreckt und eine Stunde gerastet an einem frommen Ort mit guter Atmosphäre. Das kam so wie so ein Stachel in meine allerwertesten. Nach 10 Minuten war ich schon wieder draußen und versuchte Bücher zu verteilen. Weil klar, ich wollte ja spirituellen Fortschritt machen. Dies ist ein sehr alter Punkt. Es ist ein Punkt, der sehr ausführlich im 7. Kapitel, hoffe ich jetzt richtig zu sagen, nein, im 6. Kapitel des Adi-Lilas von Chaitanya Charitamrita besprochen wird. Ich möchte euch gerne vorlesen direkt aus diesem alten Text. Wenn Advaita Acharya, nee, das kommt zum Schluss, ich wollte sagen, alle Rasas, so fangen wir am besten an, die wir gehört haben, der Rasa eines Freundes Gottes, der Rasa eines Elternteils, der Rasa einer Geliebten und all die damit verbundenen Vibhavas, Anubhavas, all die vielen Gefühle, haben eine Grundlage, nämlich der Geist des Dienstes zu Krishna. Im Adi-Lila 6,53 heißt es, Krishna Premera Eka Apurva Prabhava Guru Sama Laguke Karaya Dasya Bhava Dasya Bhava. Liebe für Krishna oder Krishna Prema hat einen einzigartigen Effekt. Sowohl die Höherstehenden von Krishna, also Eltern, die Gleichstehenden, also Freunde, und die, die auf einer niederen, also die Diener, haben alle durch diese Liebe zu Krishna den Geist des Dienstes in ihrem Herzen zu Krishna. Alle Emotionen, heißt es weiter im Adi 6,82, alle Emotionen, ob es nun diejenigen des Vaters sind, der Mutter, des Lehrers oder des Freundes, sind voll mit den Gefühlen des Dienertums. Das ist die Natur der Liebe zu Krishna. Die Quelle nun für dieses Gefühl des Dienertums ist Lord Balaram selber. Alle seine Erweiterungen, auch die Avatars, sind beeinflusst von dieser Ekstase. Ganz zu sprechen von anderen, sagt Adi-Lila 607, selbst Lord Krishna wird begierig, seine eigene Süße zu kosten. Nun möchte ich euch fragen, wie will Krishna seine eigene Süße kosten? Weil er schlüpft in die Rolle seines liebsten Devotees, Shrimati Radharani, hinein. Also diese Haltung des liebevollen Dienstes ist allen in allen Rasas gegenwärtig und wird selbst von den Avatars von Krishna angenommen, die Krishna dienen wollen. Advaita Acharya, wenn er angesprochen wird als Diener von Krishna, werden seine Herrlichkeiten vergrößert. Denn solange man nicht belebt ist durch die Mentalität, Krishna zu dienen, kann man niemals den Wohlgeschmack des hingebungsvollen Dienstes oder der Bhakti zum höchsten Herrn Krishna erfahren. Das Dienertum ist somit die sicherste, die reellste und die echteste Form, sich an den höchsten Herrn zu wenden. Nicht? Weil es eben in all den Rasas, ganz gleich was es ist, gegenwärtig ist. Das Beispiel für diesen Punkt wird immer wieder erwähnt in der Gaudiya-Philosophie, ist Hanuman. Ich möchte euch ein bisschen von Hanumans Dienerschaft vorlesen aus meinem Lieblingsbuch. Im Augenblick jedenfalls. Dieses tolle Brihabhagavatamrita. Wer von euch hat das Brihabhagavatamrita schon gelesen? So wenig. Lest das Brihabhagavatamrita, dann versteht ihr Krishna-Bewusstsein. Hier, drei Bände. Sieht so erschreckend dick aus, ist aber berauschend. Und dann wird es sehr dünn. Hanuman ist der größte Diener des Herrn, denn für tausende von Jahren hat er den Herrn ohne Unterbrechung und ohne Hindernis gedient. Er ist die powerfulste Person. Als er noch ein kleines Kind war, kamen die Halbgötter und gaben ihm verschiedene wundervolle Segnungen. Hanuman ist frei von aller Furcht. Er erhält große Gelübde, nicht? Er ist ein Brahmachari, und er vollführt glücksverheißende Taten. Er ist ein außergewöhnlicher Diener von Lord Raghunath. Mit spielerischer Leichtigkeit sprang er tausende von Meilen über einen riesigen Ozean hinweg. Expert drang er in die Hauptstadt des Rakshasa-Königs ein und tröstete Mutter Sita in ihrem Leid. Kühn bedrohte er seine Feinde und brannte Lanka nieder in Asche und zerstörte die Stadt. Als Hanuman Sita gefunden hatte, sagte er zu Sita: Klettere auf meinen Rücken und ich springe mit dir zurück zu Rama. Aber Sita sagte: Das sieht nicht gut aus für den Herrn der Raghu-Dynastie. Es ist besser für ihn, wenn er selber kommt und seine Frau eigenhändig zurückbringt. Da dachte sich Hanuman: Ich will aber etwas Großes machen. Er verwüstete daraufhin den Lieblingsgarten, den Ziergarten von dem Dämon Ravana, kämpfte mit der halben Armee von Ravana und besiegte sie. Später fragte ihn Rama: Warum musstest du das machen? Hanuman sagte: Ich wollte etwas Großes für dich tun. Aber dann sage mir, warum musstest du in den Mund des ersten Generals von Ravana hereinpinkeln? Im Kampfe. Daraufhin sagte Hanuman zu Rama: Weil er so schlecht über dich gesprochen hatte. Und außerdem bin ich ein Affe. Hanuman, sehr viel Loyalität. Dann verbrannte Hanuman mit seinem brennenden Schwanzende die ganze Stadt von Lanka, weil er so zornig war auf diejenigen, die seinen Herrn Rama gefrevelt hatten. Als Sita das hörte, betete sie zu Agni: O Feuergott, der Schwanz des geliebten Dieners Hanuman steht in Flammen und um die ganze Schmach zu vergelten, verbrennt er die Stadt im Augenblick. Aber werde du an seinem Schwanzende bitte so kühl wie Eis. Ich gebe meine ganzen Bußen und Entsagung dafür, dass Hanuman keinen Schmerz empfindet. Schließlich, als er zurückkam und Rama von Sita Nachrichten brachte, hat Rama zu ihm gesagt: Hanuman, was kann ich dir dafür geben, dass du mir Nachrichten von meiner Geliebten gegeben hast? Da hat Hanuman mit Tränen in den Augen so dagestanden und auf den Boden geschaut. Wenn ich um eines bitten darf, gebe mir deine liebevolle Umarmung. Und hat Rami seinen geliebten Diener in die Arme geschlossen. Hanuman war es, der als der beste Bote des Herrn handelte. Sein Schwanz war der königliche weiße Schirm. Ihr müsst wissen, weiße Schirme dürfen in Indien nur die Könige haben. Das ist ein königliches Insignium. Und einmal, manchmal hat Hanuman den herzlich willkommen, den Lord Rama und Lakshman auf dem Rücken getragen und hat seinen Schwanz so wie ein Schirm gemacht, einen weißen Königsschirm. Toll. Hanuman war auch der Bauingenieur für die Brücke über den Ozean. Hanuman hat einmal sein Herz offenbart und gesagt, warum er so sehr an Lord Ramachandra haftete. Und hört euch bitte seine Worte an. Die sind so voller Hingabe. Die sprechen so sehr darüber, wie ein Meister über seinen Herrn spricht, den er dient, dass es sehr, sehr berührend ist. Ich weiß von Krishna, sagt Hanuman, aber ich fühle mich mehr angezogen zu dem höchsten Herrn in seiner ewigen Identität als Sri Raghunath, Ramachandra, dem Sohn Dasharaths und der Freude von Mutter Kaushalya. Das Herz von Ram ist immer zärtlich berührt mit natürlicher Mitleid. Lord Rama fühlt sich spontan hingezogen zu liebevollen Austausch mit seinen Devotees. Und Lord Rama ist frei von jeder Art von Doppelzüngigkeit. Lord Rama zeigt, wie man richtig die religiösen Pflichten von zivilisierten Menschen erfüllt. Und er erhält ein striktes Gelübde, dass er nur eine Frau hat. Lord Rama ist so demütig, dass er schüchtern ist vor Demut und dass er deswegen mit den Augen nach unten schaut. Seine Augen haften an dem Boden. Er ist ein so vortrefflicher Charakter und einfach angenehm für alle. Wie er dasteht mit dem Bogen in der Hand, der König der Könige, der Held der Stadt Ayodhya, und wie ihm Mutter Sita und Lakshman dient, mit Bharata als älterer Bruder. Das berührt mich so. Wenn ich von den Spielen von Krishna höre, wird die unbegrenzte liebevolle Anziehung, die ich fühle für Lord Rama, meinem eigenen Meister, nur noch größer. Hanuman drückt sich so aus. Nun, Hanuman ist das Beispiel, was in dem berühmten Vers, wo die einzelnen Devotees dargestellt werden, die verschiedene Arten des hingebungsvollen Dienstes symbolisieren oder die repräsentieren eigentlich. Hanuman wird als das Beispiel für Dasya gebraucht. Und Dasya wird auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise definiert von Sanatana Goswami. Dasya heißt das Dienertum. Es ist Dasya bedeutet nicht nur, dass man eine Tat tut und dann die Früchte dieser Tat zu Krishna gibt. Nein, Dasya bedeutet, dass man in einer direkten Beziehung zu Krishna sich wähnt und immer weiß, ich bin ein Diener, ich bin ein Diener, ich bin ein Diener, und ähnlich so wie Advaita Acharya, und da Liebe im Herzen verspürt. Dasya oder Diener zu sein, ist sehr wichtig, da muss ein liebevolles Gefühl da sein. Baladev Vidya Bhushana sagt, dass ein Diener nicht so sein sollte wie der Diener des Königs. Der Diener des Königs ist ein angestellter Diener. Der macht dem König frische Luft zu fächeln und dabei denken, ach Mensch, eigentlich könnte er sich doch selber einen Fächer anschaffen. So ein Handfächer wie in Japan. Ach Mensch, und ach, ich habe überhaupt gar keine Lust. Hoffentlich hat meine Frau Bratkartoffeln gemacht. Der macht äußerlich mit dem Körper Tätigkeiten, aber mit seinem Geist ist er ganz woanders. Nicht? In einem Dienst, das ist sehr wichtig bei Baladev Vidyabhushana, heißt, dass man auch den König aller Sinne, den Geist mit beschäftigt. Deswegen, Sanatana Goswami führt diesen Gedanken weiter, dass ein Diener also den Geist beschäftigt, indem er sagt, Dienst zu Krishna involviert alle Sinne, selbst die Sinne des physischen Körpers, selbst auf einer physischen Ebene. Und das heißt, genauso wie alle Sinne geläutert werden, wenn man eine Dusche nimmt, so werden auch alle Sinne, die absorbiert sind in dem Dienertum, dem Dasya, geläutert. Ich habe hier eine sehr interessante Beobachtung gemacht, sowohl an meinem eigenen Leibe als auch bei vielen Devotees, die ich beraten habe. Kennt ihr das? Man kommt zu einem Festival und fühlt sich so fremd. Man ist in der Menge und doch so bitter, bitter, bitter allein. Dieses psychologisch erklärbare Gefühl des Estrangements, des sich fremd fühlen. Das habe ich sehr, sehr oft gehabt, weil ich eigentlich kein Mensch von Mengen bin, sondern ja, ihr merkt es vielleicht bei den Vorträgen, mir gelingt es nicht immer, meine Zuhörer anzuschauen, weil ich möchte mich nicht in meinen Zuhörern verfangen. Ich sehe zum Beispiel, dass Mani Bajai schon wieder schläft und so. Nicht? Und dann komme ich aus dem Konzert. Das ist doch so interessant. Wie kann es möglich sein? Ich habe immer wieder gemerkt, dass man dann so auf so eine mentale Ebene kommt und alles so filtert und und ach. Und habe dann einmal einen Devoti gefragt, einen sehr fortgeschrittenen Devoti, was kann man da machen? Und der hat mir gesagt, du musst jetzt einfach den Vaishnava serven, verteil Prashadam, spring in den Kirtan, spiele die Kartas im Dienst. Es Prasadam, tu deine Sinne mal jetzt duschen. Und so weiter. Dass du aktiven Service ausübst. Und das habe ich immer wieder gemerkt, wenn man wirklich damit anfängt, mit diesem ganz einfachen Service, sich einen Besen in die Hand nimmt und anfängt. Zuerst ist man noch so wie die weiße Belgrader im Belgrader Flughafen. Und da habe ich so ein armes Mädchen gesehen, ein bildschönes Schönheits. Die musste da den Boden moppen und war dermaßen frustriert, dass ich also sagte: Du siehst ja schlimm aus heute. Tja, ich will das nicht machen. Tu es nur wegen dem Geld. Hab ich mich so erinnert. Ja, so kann man keinen Service machen. So wird man nur noch trauriger und frustrierter. Gleichzeitig ist mir dann eingefallen, was Krishna Chetra Prabhu sagt: Unsere liebevolle Beziehung, freundschaftliche Beziehung, ist angefangen, als er als Student in den Heidelberger Tempel kam und mich voller Begeisterung den Tempel moppen sah. Auf allen Vieren. Mit knallroter Birne, freudig Hare Krishna gröhlend, weil ich mal wieder nicht das richtige Maß an Lautstärke fand. Und er dachte, hier ist ein glücklicher Mensch. Man hat mich dann gefragt, wie wird man glücklich? Und ich habe gesagt, nimm dir den Feudel in die Hand. Stell dir vor, du tust den Tempel Krishnas reinigen und reinigst dabei dein Herz. Und jetzt geht's los. 1, 2, hier ist der Eimer. 3. Ich war viel dynamischer als jetzt. Jetzt bin ich sehr höflich geworden, aber alles gemacht und so ist unsere freundschaftliche Beziehung angefangen. So ähnlich. Man muss den Geist damit beschäftigen. Deswegen wird im Brihad Bhagavatamrita, sehr interessant, Hanuman, also Narada Muni geht hier auf eine Expedition, um herauszufinden, wer der Devote ist, der am meisten Mercy von Krishna hat. Der kommt vom Supralat, der für Smaranam, das heißt, dass er im Geiste Krishna-Tätigkeiten darbringt und über ihn meditiert und so weiter. Er wird dann von Hanuman, von Prahlad zu der Ebene hingerichtet, die Prahlad als höher ansieht und die auch Sanatan Goswami als höher ansieht als Smaranam, nämlich den aktiven Dienst, der natürlich den Geist und den Geist als König der Sinne vor allen Dingen mit einbezieht. Ich möchte jetzt sehr gerne über dieses Prinzip des Dienens, was ja Prabhupada, also meinem eigenen spirituellen Meister, so am Herzen lag, gerne sprechen. Seht mal, die meisten Menschen kalkulieren spirituelles Leben und auch spirituelle Emotionen vom Standpunkt der eigenen Zufriedenstellung oder Befriedigung. Aber wir lernen hier einen anderen Standpunkt kennen. Spirituelles Leben zu definieren von einem anderen Standpunkt, nämlich dem Standpunkt, was stellt Krishna zufrieden? Eine ganz andere Kalkulation, eine ganz andere Herangehensweise, ein ganz anderer Standpunkt. Ich möchte sehr gerne einmal eine Übersetzung dieses Standpunktes, eine Herunterdividierung dieses Standpunktes in Jiva Daya, in das Prinzip anderen zu nützen, vorlesen. Ihr wisst, dass Bhakti Tirtha Maharaj gerade sich anschickt, die Realitätsebene zu wechseln. Wisst ihr das? Er liegt im Sterbebett. Er hat jetzt die Kommunikation beendet. Er hat mir ein abschließendes E-Mail geschrieben und sich verabschiedet von mir. Also gesagt, es scheint von jetzt an werden wir uns in unseren Träumen begegnen. Das stimmt, er kommt manchmal in meine Träume und so weiter. Und er hat in einer Vorlesung so ziemlich zum Ende das zusammengefasst, was er eigentlich präsentieren wollte. Und er hat einen ganz interessanten paar Sätze gesprochen. Und ich denke, das sind so die Weisheiten eines Menschen, der schon einen anderen Blick auf die Wirklichkeit wirft, als wir gewöhnlichen. Es ist eine sehr direkte Sprache, denn er will nicht viel Zeit verlieren. Und eine sehr deutliche Sprache. Und eine Sprache, die einen, finde ich, auch durch die Direktheit besonders berühren kann, wenn man es zulässt. Schaut euch einmal euer Leben an. Und stellt euch die Frage, inwieweit hilft ihr, andere von ihren Leiden zu befreien? Unsere Leben als Vaishnavas haben nur insofern Wert, als es uns gelingt, die Leben von anderen Personen positiv zu berühren und zu erheben. Die meisten von uns machen Arrangierungen und denken in Bezug auf das, was nicht in unserem Leben funktioniert. Das ist aber nicht transzendental. Ja, Probleme wird es geben. Und viele von ihnen werden sogar bleiben. Doch wir sind alle größer als unsere eigenen kleinen Probleme. Diese Erfahrungen, diese Probleme und Herausforderungen sind alle ein kleiner Teil von unserem Schlachtfeld, durch das wir hindurchkommen müssen, um Krishna auf der anderen Seite zu treffen. Krishna sagt uns, dass jemand ihm lieb ist, der nicht berührt wird durch das eigene Glück und das eigene Leid. Krishna spricht von Menschen, die sich nicht selber mehr im Mittelpunkt sehen. Wenn wir denken, handeln, planen und auch Strategien entwerfen, um anderen zu helfen, um anderen dienlich zu sein, dann werden wir so viel sehen, dass so viele Probleme und Stagnation in unserem Leben geringer werden oder sogar entfernt werden. Also, Bhaktisiddhanta Maharaj bringt dieses Prinzip, dass wir durch den Dasya-Ras zu Krishna kommen, noch ein bisschen weiter. Er bringt dieses Prinzip noch ein bisschen näher zu dem Service, den man den Vaishnavas darbringt. Mit anderen, ja, er spricht sehr viel dafür, anderen zu dienen. Er meint da sehr viel Vaishnavas. Ich habe das ja nur zitiert aus einer Gesamtvorlesung. Ich möchte euch wirklich das ans Herz legen. Bhaktisiddhanta Maharaj hat für den Umgang mit Vaishnavas 4 Prinzipien aufgestellt. Ich habe mir versprochen, dass ich darüber im Seminar sprechen werde. Hier kommt mein Versprechen. Behandle jeden, den du triffst, als würde der Erfolg oder der Fehlschlag deines eigenen spirituellen Lebens abhängig sein von der Qualität, wie du mit diesen Menschen einen Austausch hast. Denke einmal an die Person, die du am meisten liebst, und versuche dann, jeden mit der gleichen Qualität der Liebe, nicht der gleichen Liebe, aber der gleichen Qualität der Liebe zu behandeln. Sehe alle Konflikte, die es gibt, zunächst einmal als deine eigenen Fehler. Und viertens, werde dir darüber klar, dass die Menschen, mit denen du im Augenblick zusammenlebst, mit großer Wahrscheinlichkeit die Menschen sein könnten, mit denen du dein Leben lebst. Und dass du sogar mit den meisten von ihnen zur Stunde deines Todes zusammen bist. Also gib dir Mühe mit denen. Machtvolle Prinzipien. Diese Idee, ein Diener zu sein, runterdividieren auf die Vaishnavas und auf die Menschen, denen man natürlich im Gottesbewusstsein dient. Ich möchte hier sehr gerne einen Frageteil einlegen. Wir werden ungefähr 15 Minuten haben und dann will ich noch gerne erläutern, wie dieser Dasya-Ras möglicherweise Eingang findet in vielleicht den wichtigsten Teil unseres Lebens. Und möchte dann Beispiele geben, wie das gehen könnte. Sind hier Fragen? Krishna Karuna. Nummer 3, gerne. Vielleicht alle nochmal sogar. Okay. 4 Prinzipien, um eine Vaishnava-Gemeinschaft aufzubauen. Erstens, behandle jeden, den du triffst, als würde der Erfolg oder Fehlschlag deines spirituellen Lebens abhängig sein von der Qualität deiner, wie du mit diesen Menschen umgehst. Okay? Wenn ich jemanden treffe, dann gebe ich mir eben sehr viel Mühe, weil mein spirituelles Leben ja davon abhängig sein könnte. Zweitens, denke an die Person, die du am meisten liebst, und versuche, jeden mit der gleichen Qualität der Liebe zu behandeln. Oh Krishna, da kommt mein Archenschwitzen, also jedenfalls bei mir. Drittens, Krishna Karuna, hier für dich, sehe, dass alle Konflikte zunächst einmal durch einen Fehler auf deiner Seite hervorgerufen sein könnten. Das heißt nicht, dass andere nicht was verkehrt machen, aber zunächst einmal versuchst du, dort anzusetzen in der Korrigierung, wo du am einfachsten arbeiten kannst, nämlich bei dir selbst. Viertens, werde dir darüber im Klaren, dass die Menschen, mit denen du im Augenblick zusammenlebst, might very well be, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Menschen sein könnten, mit denen du dein Leben lebst und mit denen du höchstwahrscheinlich auch zu deiner Todesstunde zusammen sind. Ihr merkt, Bhakti Tirtha Maharaj will mit diesen Prinzipien eine Bereitschaft hervorrufen, anderen zu dienen. Nicht? Es geht darum. Er will den Boden setzen, dass man anderen Vaishnava was dienen kann. Erstaunlich, oder? Also nicht erstaunlich. Das ist so, da seht ihr so die Devotees, die wollen einfach Spiritualität in die Praxis umsetzen. Mhm. Ja, noch jemand? Habt ihr meine Präsentation verstanden, wieso ich sagte, dass um Rasa zu erfahren, was wir ja wollen, spirituelle Emotionen, heute Nachmittag komme ich zu menschlichen Emotionen übrigens, aber um hier das zu erfahren, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben aber ein Eingangstor durch, nämlich das Tor des Dienens. Ich will euch ja noch gerne etwas dazu sagen. Kennt ihr das Kapitel, die Gebete der personifizierten Veden im Krishna-Buch? Was ist da die Ausgangsfrage? Die Ausgangsfrage ist, wie können die Veden, die ja nur Worte haben, jemals mit diesen Worten die Transzendenz darstellen für eine bedingte Seele. Worte, die Seelen ja sprechen. Nicht? Wie können die also hier durchkommen? Worte sind ja wahrnehmbar. Wie können Worte jemals das ausdrücken, was hier auf diesem Level ist? Und es ist, Dankeschön, es ist sehr interessant, wie dieses Thema erklärt wird. Vishwanath Chakravarti Thakur fasst das sehr schön zusammen. Und er sagt, tatsächlich ist es so, dass die Worte niemals die Transzendenz ausdrücken können. Trotzdem aber offenbart sich die Transzendenz oder offenbart sich Gott, wenn er die Bemühung und die dienende Haltung des Devotees sieht. Shishtikata, hier gibt es einen interessanten Punkt zu lernen. Gut. Er zitiert einen Schlucke aus der Gopaltapani Upanishad, wo eine Meditation über Krishna angegeben wird. Gopal steht da, seine lockigen schwarzen Haare sind da, sein liebliches Gesicht, sein Pitambara, sein Dhoti, und er steht in meditativem Schweigen da. So wird es in der Gopaltapani Shad Upanishad gesagt. Dann sagt er, so der Sadaka, der Anfänger, fängt jetzt an also zu meditieren über die Worte der Gopaltapani Upanishad und denkt, ich meditiere über Krishna, tut er aber nicht. Weil er kann noch nicht meditieren, er hat noch keine spirituell geläuterten Sinne. Das, was er für Krishna hält, ist nicht die transzendentale Aparkrit-Form Krishna. Krishna jedoch sieht, oh mein Devotee denkt, er meditiert über mich. Und in seinem Herzen kommen Wellen des Mitgefühls auf. Ways of Mercy, der Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit geht zu den Devotee. Der allerdings die Qualität haben muss, das muss ein Diener sein, das darf nicht ein puffed up, ich weiß schon alles, sein, der nicht mit Demut und diesen Eigenschaften geschmückt ist. Ne? Und dann kann etwas in sein Herz kommen, in das Herz eines demütigen Dieners. Ich finde das toll. Wie so ein Vater, nicht? Der denkt, mein Kind, das denkt jetzt, es läuft. Oh, dann nimmt er das und dann sagt, nun gehen wir mal ein bisschen frisch durch die Gegend. Und so weiter. Dieser Punkt mit dem Dienertum steht da im vorangegangenen Kapitel, wo es um Shrutadev geht. Und da erklärt wird, dass ein Mensch, der nur demütig, der demütig ist, dem ist Gott nahe, ein Mensch, der stolz ist, bei dem ist Gott ferne. Krishna. Ja, Sadanandi.
Ich habe noch eine Frage dazu. Also, du sagtest ja, dass man durch diese Worte des Dienertums sozusagen auch spirituelle Erfahrungen machen kann. Aber wie sehen die denn aus im Vergleich dessen, wo wir, was du gerade beschrieben hast, wo wir denken, wir meditieren lieber Krishna, tun es auch einfach auch.
Gut. Die Worte des Sadanandi stellt eine sehr relative, eine sehr relevante Frage. Du hast gesagt, dass man durch die Pforte des Dienertums, ich will jetzt nicht eine Seite vergeuden, in die eine spirituelle Erfahrung machen kann. Aber inwiefern tut sich das denn jetzt unterscheiden, diese Erfahrung, von der Einbildung, der eingebildeten Erfahrung? Man sagt dazu, Bhaktivinoda Thakur bezeichnet das als Kalpana, als bloße Vorstellung. Die Antwort ist sehr, sehr bestechend und einfach. Ich sage sie mal in einem Satz. Die Mercy Krishnas. Guck mal, wir haben die Mercy, wir wissen in der Bhakti-Sache, die Barmherzigkeit Krishnas, die Bhakti somit zu einer Offenbarungs-Spiritualität macht. Nicht? Wo Krishna dem Devotee ein bisschen zeigt von seiner Süße. Das sind echte spirituelle Erfahrungen, die gemacht werden. Aber nicht, weil die man sich im Münchhausen-Stil erworben hat, sondern weil man ein demütiger Diener ist, der sogar oft sagt, wenn Krishna kommt und sagt, ich möchte dich jetzt befreien und zu mir nehmen, kann der Devotee sogar manchmal sagen, ich glaube, du musst mich verwechseln mit jemand anderem. Ich bin so gefallen. Also der natürlich wird der Devotee dann genommen. Aber der Devotee denkt nicht, dass er zum Beispiel in diesem Leben Befreiung erlangen könnte. Nicht? Er hält es nicht. Das ist nur eine demütige Disposition. Und diese Disposition zieht den Herrn an. Marion.
Also ich denke, der dritte Punkt ist, glaube ich, der allerwichtigste, dann sind das Volk, also der erste Punkt, weil wenn wir nicht liebevoll dienen können, dann hängt das ja auch mit unserem inneren Empfinden zusammen, dass wir einfach den Wunsch haben, ich möchte, dass mir jemand dient.
Ja.
Dann liegt es ja auch daran, dass ich mich hilflos fühle oder dass ich mich eigentlich getrennt von Krishna fühle. Insofern ist es ja wichtig, wahrzunehmen, was geschieht da in mir, und sich dessen bewusst zu werden. Denn auch wenn ich eifersüchtig auf jemanden bin oder jemanden ablehne, dann hat das ja immer etwas mit mir auch zu tun.
Ja.
Heißt das, dass ich etwas mit mir irgendwie nicht ausdrücken kann oder nicht tun kann oder es oder nicht annehmen kann oder so etwas? Also ich denke mir, dieses zu gucken, was hat das mit mir zu tun, ist auch sehr wichtig.
Ja. Ich möchte kurz wiederholen. Marion bezieht sich auf den dritten Punkt von Bhakti Teta Maharaj, der sagt, dass man zunächst einmal schaut, wo bei einem der Fehler liegt. Und sie sagt, das ist also eine ganz wichtige Voraussetzung, um in den Bereich des Dienst hineinzukommen.
Mhm. Und da würde ich sagen, dass vielleicht Demut, du sagst ja, der Demut ist bei dem, Krishna ist mit dem, aber dass es das Ergebnis ist, weil Krishna
mir
nahe ist, deshalb kann ich demütig sein.
Weil Krishna mir nahe ist, kann ich demütig sein. Das ist diese gegenseitige Bezug von Demut und Liebe. Das ist ein besonderes, das ist ein Thema, was heute Nachmittag, glaube ich, kommt. Also wenn wir, da will ich gerne.
Ich bin sicher, ich bin mir so sicher, dass Krishna liebt mich, und deshalb kann ich demütig sein,
weil ich mir sicher bin, dass Krishna mich liebt.
Ja.
Danke. Ja, den Punkt, der wird noch später aufgegriffen. Wenn wir über die Eigenschaften sprechen, die Emotion, eigentlich nicht Eigenschaften, Emotionen sprechen, die in einem Sadhaka schon anwesend sind und die sehr förderlich sind für das Kosten von Rasa, von spirituellen Empfindungen. Und da ist Demut natürlich, kommt gleich am Anfang, glaube ich, noch mit einem anderen zusammen. Ja, Jai Gopal, sorry, habe ich dich wahrgenommen? Das habe ich aus einem Kommentar von Sanatan Goswami, dem Autor.
Okay. Und dann, was ich auch weiß, dass das heißt, mit allen Regeln ist die Regel, sich immer an Krishna zu erinnern und nie zu vergessen, die wichtigste.
Ja, ja. Also das, wie ist das damit?
Wie ein Widerspruch sein? Wie kann man das vereinbaren?
Sehr gut, diese Frage werde ich auch noch angehen. Also das wird mir jetzt den Wind aus den Segeln kreisen. Kannst du noch warten? Kommt noch. Also hier steckt ein halbes Jahr Grübeln drin in diesem Seminar. Ich habe natürlich diese Fragen. Johann.
Wir hatten eben dieses Bild, wo du uns davor auch ein bisschen gewarnt hast, dass du halt diese praktischen oder diese Erfahrungen des Geistes aus dieser materiellen Welt nicht in die Transzendenz mit hinübernehmen, beziehungsweise dann diese...
Projizieren.
Ja, das Projizieren. Sind wir denn alle schon so lange in dieser materiellen Welt gefangen, dass wir da keine Erfahrungen mehr aus der Transzendenz haben? Gibt es da nicht auch Unterschiede, dass es vielleicht auch Seelen gibt, die nur kurz in der Materie gefangen sind und die vielleicht noch Erfahrungen aus der Transzendenz mitbringen?
Krishna Das Kaviraj erzählte, die Frage ist, haben wir denn überhaupt keine Erfahrung mehr von der spirituellen Welt? Wir haben alle Erfahrung mit uns. Wir sind reich. Nitya Siddha, die ewige Vollkommenheit, sogar deines eigenen ursprünglichen spirituellen Form ist schon in dir drin. Du trägst sie mit dir. Du bist der reichste Mann. Und es wird erweckt durch das Hören über Krishna und das Denken über Krishna. Keine Sorge. Wir sind nur wie jemand, der seinen Schatz vergessen hat. Kennt ihr das, wenn man was sucht? Heute habe ich für eine Stunde wie ein Verrückter diese Kassette, die andere Kassette gesucht, die ich hier gelassen hatte. Für eine Stunde habe ich meine ganze Kassettensammlung unsicher gemacht. Mit Schweißperlen der Enttäuschung habe ich gedacht, irgendjemand ist hier eingebrochen und hat sich meine Kassette, ein Nektarjäger, noch schlimmer als ich es bin, hat sie entwendet. Und dabei hatte ich sie, nur hier. So sind wir oft hier. Ich möchte jetzt ganz kurz noch auf der emotionalen Ebene erreichen. Ich bin mir jetzt sicher, ist eine sehr einfache Sache. Ich bin mir sicher, dass das nicht jedermanns Teesorte ist, was jetzt kommt. Also ihr werdet jetzt etwas hören, was so typisch aus dem Bereich, sagen wir mal, literarisch aus dem Bereich eine stärkende Suppe für die schmachtende Seele entnommen ist. Trotzdem möchte ich es euch vorlesen. Erstmal, weil die Matesis das bestimmt alle sehr gerne hören. Oh, sorry, jetzt habe ich Weichen aber verrat gemacht. Aber zweitens, auch diejenigen, die mit diesen Geschichten nicht so sonderlich viel anfangen können, die können trotzdem daraus sehen, was geschieht, wenn man die Perspektive verändert. Seht mal, wenn wir doch nur die Perspektive verändern könnten in unserem spirituellen Leben, nämlich ein Diener zu sein und nicht mehr Krishna zu kalkulieren unter dem Standpunkt, wie kann Krishna uns nützlich sein, sondern wie können wir nützlich für Krishna sein, dann hätten wir es ja schon geschafft. So, fasten your seatbelts, die Tränen kommen gleich. Gaura Bhavani, bist du da? Was heißt Sandpiper in Deutsch? Es ist ein Vogel, so viel weiß ich. Sandpiper. Was für Vögel gibt es denn in Dünengebieten bei Stränden? Marion, du bist doch aus Norddeutschland. Bachstelzen? Sandläufer. Aber Strandläufer, fliegen die auch?
Ja.
Gut, Strandläufer. Slujati, bitte hört. Sie war erst 6 Jahre alt, als ich sie das erste Mal auf dem Strand traf, in der Nähe von meinem Wohnort. Ich fahre zu diesem Strand, der ungefähr 3 Kilometer von mir zu Hause liegt, wenn immer mir die Welt auf den Kopf fällt. Sie hat gerade ein Sandschloss gebaut oder so etwas und schaute mich an, ihre Augen so blau wie das Meer. Hallo, sagte sie. Ich nickte ihr zu, wollte mich wirklich nicht mit einem kleinen Kind abgeben. Ich baue gerade, sagte sie. Ich sehe das, was ist es denn? Fragte ich mit Desinteresse. Oh, ich weiß nicht. Ich fasse so gerne den Sand an. Das klingt gut, dachte ich. Schlüpfte mir die Schuhe ab und ein Strandläufer flog an mir vorbei. Was für eine Freude, sagte das Kind. Eine was? Eine Freude. Meine Mama sagte mir, Strandläufer bringen uns Freude. Der Vogel flog den Strand herunter. Auf Wiedersehen, Freude, murmelte ich zu mir. Hello, Schmerz. Und ging weiter. Ich war depressiv. Mein Geist, mein Leben schien völlig durcheinander geraten zu sein. Wie heißt du denn? Sie hat nicht aufgegeben. Robert, antwortete ich, bin Robert Peterson. Mein Name ist Wendy. Ich bin nur 6. Hi Wendy. Sie kicherte, du bist komisch. Trotz meiner miesen Gemütsstimmung lachte auch ich und ging weiter. Ihr musikalisches Gekichere feuchte mir. Komm wieder, Mr. P., rief sie, also Mr. P., sagen wir mal besser, komm wieder, Mr. P., rief sie, wir werden zusammen einen weiteren glücklichen Tag verbringen. Er beschreibt dann, wie er eine fürchterliche Woche hat. Er ist anscheinend ein Schuldirektor und alles ging mies in der Schule und Revolution und blöde Treffen und so weiter. Und kommt dann wieder zum Strand herunter und sie ist wieder da und sie bringt ihn auf ganz andere Gedanken. Und er fragt sie dann, wo lebst du eigentlich? Dort, sagte sie und zeigte auf ein paar Sommerhütten am Badestrand. Merkwürdig, dachte ich, im Winter in so einer Sommerferienwohnung. Und wo gehst du zur Schule? Ich gehe überhaupt nicht zur Schule. Mami sagt, dass ich auf Ferien bin. Sie schwätzte weiter, so wie kleine Mädchen schwätzten, und wir gingen zusammen den Strand herunter. Als ich dann nach Hause zurückfuhr, sagte mir Wendy, was für einen frohen Tag wir gehabt hatten. Überraschenderweise fühlte ich mich auch ein bisschen besser, lächelte ihr zu und sagte, stimmt eigentlich. 3 Wochen später stürzte ich an meinen Strand. Ich war in einer völligen Panik. Hoffentlich kommt diese Wendy nicht, dachte ich mir. Und wollte am liebsten zu dem Ferienhaus gehen und der Mutter sagen, sperr deine Wendy ein. Als Wendy schließlich zu mir kam, sagte ich, hör mir genau zu. Heute will ich alleine sein. Was mir auffiel, war, dass Wendy ungewöhnlich bleich war und gar nicht mehr richtig atmete. Warum willst du alleine sein, fragte sie. Ich brüllte sie an, weil meine Mutter gerade gestorben ist. Und dachte, mein Gott, warum sage ich das zu kleinen Mädchen? Oh, sagte sie ganz sanft, dann war das ein schlechter Tag. Ja, sagte ich, gestern, als meine Mutter im Sterben lag und die ganze Woche, alles war mies, jetzt geh weg. Tat das weh? Fragte sie. Tat das weh? Did it hurt? Was tat weh? Fragte ich. Als sie starb. Natürlich hat das weh getan. Ich war ganz in meiner kleinen Welt und verstand nicht, warum sie gefragt hatte, ob Sterben weh tut. Einen Monat später kam ich wieder zum Strand. Sie war aber nicht da. Als ich zu Ende gegangen war, ging ich zu der jungen Frau im Ferienhaus und sagte, Hello, ich bin Robert Peterson. Ich habe ihr kleines Mädchen heute vermisst. Ist sie da? Oh ja, Mr. Peterson, bitte kommen Sie rein. Wendy hat so viel von Ihnen gesprochen. Es tat mir leid, wahrscheinlich ist sie Ihnen auf die Nerven gefallen. Bitte entschuldigen Sie mich. Nein, 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 gar nicht. Sie ist ein entzückendes Kind, sagte ich. Und mir wurde plötzlich klar, dass ich sogar meinte, was ich sagte. Mr. Peterson, Wendy ist letzte Woche gestorben. Sie hatte Leukämie. Leukämie. Vielleicht hat sie Ihnen das nicht erzählt. Ich musste mich setzen. Sie hat den Strand so gerne gemocht. Wir konnten nicht sagen, nein, du kannst den Strand nicht wiedersehen. Es schien ihr so, um so vieles besser zu gehen. Und sie nannte alle Tage Happy Days, fröhliche Tage. Aber in der letzten Woche ist ihr Gesundheitszustand rapide heruntergefallen, also declined, und dann schaute mich ihre Mutter an. Übrigens, sie hat etwas für sie gelassen. Hoffentlich kann ich es finden. Warten Sie einen Augenblick. Blöde nickte ich und dachte mir, was soll ich nur der Mutter sagen? Dann gab sie mir plötzlich einen Briefumschlag, der mit großen Kindesbuchstaben Mr. P. Draufgeschrieben hatte. Innen drin gab es eine Zeichnung. Ein gelber Strand, der blaue Ozean und ein brauner Vogel. Und darunter hatte sie mit Druckbuchstaben sorgsam geschrieben: Ein Strandläufer, um dir Freude zu machen. Tränen kamen mir in die Augen und ein Herz, was fast vergessen hatte zu lieben, öffnete sich wieder weit. Ich nahm die Mutter von Wendy in meine Arme. Es tut mir so leid, es tut mir einfach leid. Es tut mir wirklich leid, sagte ich immer wieder und wir weinten zusammen. Dieses kostbare kleine Bild, was ich in einen Rahmen gehängt habe, hängt jetzt in meinem Office. 6 Worte, eines für jedes Jahr im Leben dieses Mädchen. Und diese Worte sprechen zu mir und ermutigen mich, in Harmonie zu leben, Mut zu haben und auch eine Liebe zu entwickeln, in der ich nichts fordere. Es ist ein Geschenk von einem Kind mit mehr blauen Augen und Haaren, so blond wie der Sand, das mir das Geschenk der Liebe gegeben hat. Habe ich so auf dem Computer, hat mir das jemand geschickt. Was ich sehr gut finde an diesem Gedicht, ist ein weltliches Gedicht, nicht Gedicht, an diesem Artikel, ist ein weltliches Gedicht, was uns so ein bisschen mit den Gedanken der Dankbarkeit vielleicht konfrontiert oder mit den Gedanken der nicht fordernden Liebe. Wenn es darum geht, unsere Emotion zu erwecken, spirituelle Emotion, dann ist es nicht verkehrt, auch mal zu sehen, was dann da ist. Lord Chaitanya Mahaprabhu benutzt weltliche Dichtkunst in einem Sinne, der uns zunächst einmal in Erstaunen versetzt. Beim Ratha Yatra Festival hat er einen bedeutenden Vers aus der Kavi Shastra zitiert. Das behandelt eine Frau, die sich nach ihrem Geliebten in der Jugendzeit sehnt. Sie traf sich mit diesem Geliebten in einer kleinen Hütte unter einem Baum in romantischen Liebesnächten. Und er zitiert also dieses Gedicht, ein gar nicht spirituelles Gedicht. Es geht dort wirklich um das Phänomen der ehemaligen frischen Liebe. Und die Frau sagt, ich sehne mich so zurück zu diesen Nächten, wo wirklich Liebe da war. Und alle Devotees, die das hörten, sagten, wieso singt jetzt Lord Chaitanya das beim Ratha Yatra? Hat doch wirklich keinen Platz. Es ist so, als wenn ich plötzlich in meinem Seminar jetzt ankomme, jetzt werde ich euch ein hochspirituelles Lied singen. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch ich bleib dir treu. Ja. Das war noch Zeit, als der deutsche Schlager noch was hergegeben hat. Ich würde sagen, was soll denn das? Es setzt sich in Verbindung. Also so haben auch die Devotees reagiert. Rupa Goswami hat gesehen, worum es Lord Chaitanya ging. Es ging ihm um das große Szenario von Ratha Yatra. Srimati Radharani kommt nach langer Zeit der Abwesenheit, lange Zeit der Abwesenheit von Krishna. Nach Kurukshetra sieht Krishna dort in königlichem Hofstaat, umringt von Dienern und Militär und so weiter, und sehnt sich zurück, dass Krishna zu der Zeit, als sie mit Krishna am Ufer der Yamuna in Brindavan war. Nicht? Und, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr tiefes Thema, wie der Kaviras uns eben zu anderem Ras helfen kann. Ich will also nicht sagen, dass die Strandläufergeschichte die gleiche Qualität hat, aber es deutet uns auf etwas hin. Es ist gut, wenn wir sehen, dass unsere Gefühle erweckt werden und wir mit diesen Gefühlen diese Gefühle zu Krishna geben können und läutern können. Und wie man das machen kann, wie man also auf sichere Art und Weise seine Emotionalität reinigen und in Krishnas Dienst stellen kann, das möchte ich sehr gerne präsentieren. Ich sehe jetzt so ein bisschen zu der Uhrzeit hin. Wie lange sind wir schon zugange? Bestimmt schon über eine Stunde, oder? Jetzt? Ja? Dann würde ich sagen, dass wir jetzt eine vornehme Viertelstunde einschieben. Und dann möchte ich darüber anfangen zu sprechen. Wir sind eigentlich unglaublich gut in der Zeit. Ich will erstmal in Bezug zu einer ganz bedeutenden Überraschung sprechen und dann gehen wir dann in das nächste Thema. Es geht bis 1 Uhr. Also bitte lasst uns versuchen, 15 Minuten auf 15 Minuten zu machen, sodass wir dann miteinander dass wir dann weitermachen können. Hare Krishna!